Da fing das schon an. Das ist 1930, oder das ist schon 1931. Und wie heiße ich Sie willkommen? Nehme ich Sie wahr? Spreche ich Sie an? Ohne Sie und Ihre Aufmerksamkeit gleich wieder durch eine landesübliche Anrede, wie sehr geehrte Damen und Herren, zu verlieren. Hat das mit Kreativität zu tun? Ganz lustig heute, ich mache mir meinen Spaß, in den Tageszeitungen die Horoskope, ohne wirklich daran zu glauben, zu lesen. In den Salzburger Nachrichten steht heute unter Zwillinge, das ist mein Sternzeichen. Auch wenn Ihr Kopf vor neuen Ideen zu platzen droht, gönnen Sie sich noch eine Atempause. Einige Ihrer kreativen Projekte lassen sich dann mit Leichtigkeit umsetzen. Das ist mein Horoskop zum Tag. Wie kommt es zu diesem Abend? Not macht erfinderisch, heißt ein Sprichwort. Und ist vielleicht auch manchmal eine Grundbedingung für kreatives Handeln. Durch die ganze Transformation hier im Salon. Wir haben ja angedockt an die Johannes Kepler Universität, war ich mit dem Programm machen etwas hinten und habe dann gedacht, ja, Not macht erfinderisch, dann mache ich endlich sozusagen oder folge ich einer Idee, die ich schon länger habe, dass wir sowas wie einen Salon der Ermunterung, der Ermutigung gelegentlich machen, ein neues Format, und mache das gleich mal selber. Also brauchte ich nur meinen Kalender zu befragen, und das wurde heute sozusagen, ich als ehemaliger Lehrer, ich war ja fast über ein Vierteljahrhundert, das ist sozusagen ein schöner Zufall, dass ausgerechnet in die Semesterferien sozusagen die Kreativität zum Zug kommt. Not macht erfinderisch, es gibt ja viele kluge Sprichworte, es gibt aber auch viele sehr dumme Sprichwörter, wie ich denke, und sie wirken doch so wie: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Das ist also kompletter Blödsinn, wie uns die Hirnforschung auch heutzutage sagt. Vor 2 Jahren war ich mit meiner Tochter am Bahnhof und sagte zu ihr: Schau, da ist eine S-Bahn. Und sie sagte: Kann man da essen drinnen? Und gestern erst bin ich mit einem Ruck in das Zimmer, wo sie war, hinein. Sie ist mittlerweile 5,5 Jahre. Und da hat sie sich geschreckt und sie hat zu mir gesagt: Jetzt habe ich mich geschreckt. Weißt du, Papa, ich bin schrecklich. Hat das mit Kreativität zu tun? Sozusagen die Unschuld-Wörter sozusagen zu beobachten, noch dazu in schrecklich steckt ja ich. Da bin ich heute beim Duschen draufgekommen. Duschen ist oft sozusagen meine kreative Zeit. Ich weiß nicht warum. Man ist noch so halb munter, halb dämmerig. Vielleicht ist das ein besonderer Status der Entspannung, dass ich vor 10 Jahren schon einen Text geschrieben habe, in dem nur ich vor, in jedem Wort kommt ich vor. Der wurde damals auch gedruckt im Kursiv. Und mit dem möchte ich vielleicht kurz starten. Der Titel war Hymnisch, also eine Hymne, ein etwas ironischer Lobpreisgesang auf die Ich-AGs. Dort heißt es: Sich sichten, allgemein verbindliche Gesichter andichten, herkömmliches Dickicht vernichten, mitnichten richten, mutmaßlich, stimmlich, dicht, dinglich, sicher Anschlussmöglichkeiten versichert, fernöstliche geistliche bereichern Sichtweisen, merklich göttlich, lichten willkürlich, typsicher beschichtete Antikolera, auch da steckt ich drinnen, Auffangvorrichtungen leicht ölig angereichert, spärlich beaufsichtigt, Trichotom überbelichtet, aussichtslose Richter vernichten gleichzeitig Notlichter vorsichtiger Natürlichkeit, betuliche Bettgeschichten ausgussreich eingerichtet, manierlich antichambrierende Gegensätzlichkeitsentsicherungen, obgleich 5-stündliche Erweichungen unabänderlich Lichthöfe ganzheitlichen Ichs, verniedlichend schickliche Geschlechtlichkeiten sittlich gesichtet, schlichten Gerichte reinlich peinlich, richtig christlich, Grundsicherungen tutulich, gnadenreicher Ursprünglichkeit ausstreichen, herzlich, himmelsgerichtete Hexadezimalzeichen schleichen, idiotensicher Richtung eichamtlicher Vernichtungsbläulichkeit, ich nicht, ich beichte täglich, kennzeichnungspflichtige Verzichtswidersprüchlichkeiten, Klatschgeschichten, kartellaufsichtsbehördliche in sich Geschäfte, Lichtgestalten seichter Ehrlichkeit, Zeichne, reservierungspflichtige, mindestabzeichnungsgewichtige Sonderlichkeiten, plötzlich Michelangelos Comichefte, mitternächtlich dichten Parteichefs, in Pflichten phasengleich, verderbliche Passierlichkeiten, redliche Psalmendichter verrichten stündlich Quartalsvergleiche, reich, mich, dich, handlich, Richelieu, umsichtig, milieurichtige Schichtaufnahmeverfahren erreichen nicht dich, jeglich mich, Teil, Kasko, versicherte Bereiche, Trichtern, vermeintlichen Sicherheitserheblichkeiten, Umgänglichkeit, unauslöschlich, veröffentlich, Minimalgesichter, vermögensrechtlich, unvergessliche Unterrichtsprogramme, Lichtjahr, herrliche Wunderlichkeiten, vormenschlicher Wehrpflichtigkeit, wüterliche Zylinderkopfdichtender Weltgerichtsbarkeit, endlich wellensittiche, reichlich, flugtauglich, zuzüglich absichtsloser Gewichtsverluste, erweichen mich sichtgeschützter Stofflichkeit, Stichproben verblichen, ziemlich stoßsicher, ich sicher nicht, Zürich. Anstrengend, aber durchaus interessant, in wie vielen deutschen Wörtern, und das sind sicher nicht alle ich, vorkommt auch im Comicheft, und Michelangelo und so weiter. Was ist denn diese Kreativität? Das heißt immer so schnell, du bist ja kreativ, das ist so ungefähr eine Ansage wie, du bist ja musikalisch. Da kriege ich immer irgendwie auch eine Allergie, weil ich ja glaube, wir sind alle musikalisch, sie hören alle Musik, vermute ich. Musikalität ist eine hochkomplexe Sache, auch das Kreativsein, und ich glaube, wir sind alle. Der große Christoph Marthaler, ich hatte das Glück, vor einigen Jahren einen Workshop bei ihm zu besuchen, Schöpfer von unglaublichen Theater- und Operninszenierungen, nein, besser gesagt von Ereignissen ganz eigener Art, hat vor einigen Jahren ihm zu mir gesagt, Kreativität ist ein sehr sperriges Wort. Ich bin ja Regisseur, so heißt es irgendwie. Ich weiß nie genau, was Kreativität ist. Es wird immer verwendet wie etwa Philosophie. Zitat Ende von Marthaler. Marthaler hat vorgeschlagen, man möge das Wort Kreativität einfach öfters hintereinander sagen, eine Einwortrede damit halten und schauen, was passiert. Das wäre doch ein interessantes Vorhaben für jetzt, für den Salon. Bis 21 Uhr haben wir Zeit. Kreativität, das sozusagen wie ein Mantra zu wiederholen und schauen einfach, was passiert. Ich behaupte, es müsste eigentlich Kreativität heißen. Es hat was mit Tun, selbstermächtigen Gestalten zu tun. Was erwarten Sie heute? Was erwartet Sie heute? Ich breite hier sicher keine Rezepte aus, eher einen assoziativen, vielleicht auf den ersten Blick unzusammenhängenden Flächenbrand zum Schöpferischen und dies gewiss sehr persönlich. Es soll so etwas wie ein Bekenntnis zum Mist sein, eine Ermunterung zum scheinbaren Müll mit einem vorläufigen Verbot zur Mülltrennung, also in dieser Sache. Ich bin sehr für Mülltrennung, aber sozusagen so gesehen. Wie kam es überhaupt dazu? Und weil ich Thomas Moers vor mir sehe, schön, dass du da bist. Vor 2 Jahren hat mich Thomas Moers für die Tage der Persönlichkeitsbildung für Lehrerinnen und Lehrer eingeladen, die damals unter dem Wir knacken wir die Nuss unter dem Titel Kreativität stand, eine Keynote zu halten. Das sind immer gute Anlässe, sozusagen sich ein bisschen zu sortieren, in Form zu bringen, nachzureflektieren, was das eigentlich für einen selbst ist. Es ist für mich eine lebenslange Beschäftigung, aber als Improvisierende kommen wir sowieso alle auf die Welt. Bewusst oder unbewusst habe ich immer wieder über die Form gebrütet und diese Keynote, die begleitet mich eigentlich immer und ich arbeite immer daran, an diesem Kreativitätsvortrag, Nachdenken. Wie es so ist, sozusagen, dass Anlässe sind immer sehr gut, das in Form bringen, am Anfang, sozusagen, wie es in der Schubertmesse heißt, noch lag die Schöpfung formlos da. Es findet sich, wenn die Zeit dafür ist, Not macht erfinderisch, wenn es sein muss, oft in einem konkreten Anlass, wie eben jetzt gerade. Der oberösterreichische Komponist, dessen Balduin Sulzer, dessen Biograf ich bin, sagt, wenn eine Muse kommt, verjage ich sie sofort. Sie hält mich nur vom Arbeiten ab. Die einzig sinnvolle Form zum Ingangsetzen der Inspiration, zur Einatmung vor der schöpferischen Ausatmung, ist ein Aufführungstermin, sagt Sulzer. Der Druck eines Einsendeschluss muss nicht immer so zum Druck ausarten oder kann auch zu einem positiven Druck ausarten. Es kann auch so etwas wie ein Sog sein, so wie das heute für mich wieder so ein Sog war, hin auf einen Moment wieder konkreter darüber nachzudenken, an dem Vorhandenen, das ich habe, weiter zu denken, weiter zu formulieren. Also Anlass, Form, Not macht erfinderisch. Ich wiederhole gleichzeitig immer so ein bisschen die Stichworte, die für mich sowas wie Grundbedingungen für kreatives Handeln, kreativ sein können. Ich erzähle Ihnen jetzt ein paar von meinen Erfahrungen, Beobachtungen an mir, an anderen, die sich so am Weg in mir angehäuft haben und die ich immer wieder gern aus der Ferne erschaue, Vorgänge reflektiere, ohne dezidiert wissenschaftlicher und didaktischer Absicht, aber mit Lust am Nachdenken, Vordenken und gelegentlichen Lachen über mich selber. Ich spiele in meiner Urmission Flöte, unterrichte oder seit mehr als 30 Jahren, also meine Lehrertätigkeit, so zumindest die des Flötenlehrers, habe ich vor 1,5 Jahren beendet, schreibe, rede, konzipiere, organisiere, kuratiere Reihen, so wie hier den Kepler-Salon. Letztlich ist für mich alles eins. In meiner Schulzeit habe ich immer gehört, konzentriere dich endlich auf eine Sache. Ist eine Ansage, die ich in jungen Jahren sehr oft zu hören bekam. Ich wusste aber schon damals, dass ich am aufmerksamsten, am fokussiertesten bin, wenn mehrere Dinge synchron, parallel laufen. Die einzige Voraussetzung für mich ist, dass Dinge mich interessieren, mich begeistern, mich angehen. Jede ist da anders veranlagt. Da muss man meist auch selbst drauf kommen. Auch wenn es bis heute nicht normal scheint, ein vielfältiges berufliches Dasein zu leben, ohne der Oberflächlichkeit verdächtig zu werden. Ich höre sehr oft so ein bisschen, ja, du bist ein Hans Dampf in allen Gassen. Und es ist selten charmant gemeint. Für mich gehört aber alles zusammen. Mag es von außen noch so zerstreut und heterogen ausschauen. Die Dinge finden sich immer mehr, je älter ich werde. Freilich kann ich mich stundenlang einer Sache widmen, fühle, es könnte gar nicht anders zustande kommen. Es fordert einen langen Atem, was für mich als gelernten Flötenspieler im doppelten Sinn zutreffend ist. Heinz Holliger, das kommt mir gerade in den Sinn, der große Schweizer Oboist, Pianist, Dirigent, Komponist und Autor, auch ein Zwillingsgeborener, sagt immer, ich bin Spezialist für vieles. Ich will sie jetzt nur an meiner Lust, am Tun, am Schöpferischsein teilhaben lassen. Ich möchte sie am besten Fall für sie selbst und ihre schöpferischen Kräfte begeistern. Wir haben sie alle. Wir müssen sie auch täglich alle nutzen. Ich sehe mich in dem Sinn als Ermunterer mitunter oft als hoffnungsvoll und hoffnungslos Begeisterter an den menschlichen und übermenschlichen Ausdrucksarten, ob in meinem Feld der Kunst, der Vermittlung, aber auch den kreativen Vorgängen in ganz anderen, vielleicht wirtschaftlichen Zusammenhängen. Flöte spielen ist gar das Einzige, was ich richtig studiert habe, also quasi offiziell gelernt habe, und für das ich ein Diplom vorzuweisen habe. Ich habe es nicht mit, aber alles andere habe ich mir selbst gelernt, wie es die Kinder oft sagen. Ich mag das so wahnsinnig gern, wenn Kinder, wo kannst du das, auch wenn ich meine Töchter frage, das habe ich mir selbst gelernt. Ich mag diesen Ausdruck sehr. Ich habe schon gesagt, wir alle kommen als Improvisatorinnen und Improvisatoren auf die Welt. So erobern wir uns die Welt, holen uns den Sessel heran, um Grenzen zu erweitern, um eben den Herd zu erreichen, um irgendwas zu erreichen, was im Regal oben ist. Dann kommen die Malbücher, in denen man nicht rausmalen darf. Die Schule, wo einem gesagt wird, was richtig und falsch ist, sehr oft. Das ist sozusagen auch aus einer eigenen Erfahrung. Und dann werden irgendwann die Menschen gesucht, die out of the box denken können, die zu anderen Lösungen kommen, die selbst denken, gestalten, und die Innovation wird groß ausgerufen. Seit wir Kinder haben, sind die Planabweichungen noch viel mehr geworden. Obendrein hat sich mein Bewusstsein dafür geschärft, was Lernen überhaupt ist und wie leicht es sein kann und darf. Meine damals 3,5-jährige Tochter sang vor eben jetzt 2 Jahren vorm Bettgehen das Lied Hänsel und Gretel. Viel mehr als dass die Tonhöhen sehr sauber waren, verwunderte mich vor allem ihre Textsicherheit über mehrere Strophen. Ich fragte sie, wo sie dieses Lied gelernt habe. Im Kindergarten, antwortete sie und merkte sogleich bestimmt an, ich habe es nicht gelernt, ich habe es mir gemerkt. Und führt weiter aus, dass man erst in der Schule lernen muss. Zitat, Originalzitat. Eine Erkenntnis, die sie wohl schon bei ihren älteren schul- und lernpflichtigen Cousinen beobachtet haben muss. Sie merkt sich dies einfach, weil sie Lust dazu hat, was eben im Kindergarten anscheinend noch gestattet ist. Ich denke an mich selber. In den vergangenen Jahren habe ich berufsbegleitend ein gar nicht so unanspruchsvolles Studium in Zürich absolviert. Gelernt habe ich im schulischen Sinne, geprägten Sinne, so wie ich auch geprägt wurde in der Schule, nichts. Ich habe mir sehr vieles aus furchtbarem Interesse gemerkt und trotzdem viel gelernt. Zwischen Lernen und Lernen ist eben ein Unterschied, zwischen Kindergarten und Schule auch. Ich bevorzuge heute Ersteres. Als Kind verweigerte ich den Kindergarten instinktiv, da dort eine Pädagogin für ein sehr strenges, enges Regiment sorgte. In die Schule musste ich und zog mich in die schweigende Anpassung zurück, was man mir heute wahrscheinlich nicht mehr abnimmt, bis ich doch groß genug für den Kindergarten geworden. Ich bin gern dort 7 Tage die Woche. Wer nicht spielt, spielt nicht. Erlauben Sie mir eine Toccata, ein Spielstück. Wie sehr kann sich eine Maus aufspielen, um Elefanten zugedachte Aufgaben zu bewältigen? Ungehörige Frage. Den Möglichkeiten zu gehorchen erlaubt selten, Unerhörtes zu machen, hörbar zu machen. Der brasilianische Architekt Oskar Niemeyer ist, glaube ich, vor 2 Jahren im Alter von 104 Jahren verstorben. Er ist jener, der Brasilia, diese Stadt, gebaut hat, designt hat, einer der wirklich großen südamerikanischen Architekten, hat einmal gesagt, wir müssen unsere Ideen verwirklichen, also es geht wieder ums Tun, wir müssen unsere Ideen verwirklichen, Reden alleine hilft nicht. Wir müssen uns selbst aufs Spiel setzen und zeigen, was wir auf die Beine stellen können. Ich finde es sehr schön, weil sozusagen auch sprachlich uns aufs Spiel setzen. Das dazu, wir müssen unsere Ideen verwirklichen, Reden allein hilft nicht. Wir müssen uns aufs Spiel setzen und zeigen, was wir auf die Beine stellen können. So Niemeyer. Reden alleine hilft nicht, spielen schon. Ich frage mich zugleich, hat Johann Sebastian Bach mit seinen 20 Kindern gespielt? Ich komme aus der Musik, dann kommt mir das in den Sinn. Ich meine nicht Dukaten, Fugen oder sonstige Klangbausteine. Ich meine eine reine, pure, absichtslose Spielerei in der Stube neben der Thomaskirche oder dem Zimmermannschen Kaffeehaus in Leipzig, ganz ohne bewussten Gedanken an Gott oder König, in der Art, l'art pour l'art, ein Spiel des Spielens wegen. Wo will ich hin? Ich weiß es nicht genau. Ich will es auch gar nicht wissen. Lassen Sie mich spielen. Lassen Sie mich eine Maus sein und lustvoll den Mount Everest besteigen. Eine Utopie, eine Vorstellung, eine Imagination, ein Wagnis, ein Genuss vielleicht? Wer nicht spielt, spielt nicht. Nichts anderes gibt es dazu anzumerken. Wussten Sie, das finde ich auch interessant und das, so wird es zumindest berichtet, das besagte Johann Sebastian Bach bei Spiel- und Komponierblockaden, man kann sich kaum vorstellen, dass dieser Mann solche hatte, bei dem Oeuvre, das er hinterlassen hatte und dass er jede Woche sozusagen die neue Kantate, wenn er nicht ganz flüssig oder im Flow, wie wir heute sagen, war, hat er Musik seines Kollegen Antonio Vivaldi auf der Orgel angeschlagen. Diese zu spielen, so wird berichtet, hat seine schöpferische Kraft mitunter freigemacht. Vivaldi war quasi für ihn eine Art Verflüssigung im Kreativsein. Wieder meine Tochter. Natürlich mit dem Thema Kreativität kommen die Kinder ins Spiel noch dazu, wenn man so hautnah eigene hat. Die hat mir einer gesagt, heute liest mir die Mama von Johann Sebastian Bach Pippi Langstrumpf vor. Ich glaubte immer, dass meine Welt eine offene, sich ständig weiter eröffnete. Sei meine Tochter lehrt mich oder meine Töchter lehren mich täglich, wie eingeschränkt mein Möglichkeitsdenken, meine Fantasie eigentlich sind. Aber ich lasse mich herausfordern und nehme es mit ihr auf. Wir kommunizieren oft in einer eigenen Fantasiesprache. Ohrenzeugen würden es als Nonsenssprache bezeichnen, aber wir lassen uns nicht einschüchtern, denn wir wissen immer, um was es geht, auch wenn es um nichts geht. Die Eroberung des Nutzlosen ist mindestens so wichtig wie die Langeweile, durch die man letztlich erst selbst zur Erfinderin, zum Erfinder wird. Fad ist uns nie, das Kind kennt Bach, da bei uns daheim auch seine Musik gehört oder gelegentlich sogar live erklingt. Bachs Mutter ist mir bei meinen Beschäftigungen mit dem Gottvater der Musik noch nie in den Sinn gekommen. Wenn Herkunft, Zeit und Raum keine Rolle spielen, Fantasie, Imagination, dann leben wir in einem eben grenzenlosen Möglichkeitsland. Was denkbar ist, wird möglich. Denken wäre halt die Voraussetzung. Denn es kommt oft anders, wenn man denkt, vor allem mit Kindern. Und Baldwin Sulzer, ich darf ihn wieder zitieren, er sagt, im Zweifel für das Unbekannte. Und wenn wir schon beim Spielen sind, wieder meine Tochter. Am Nachhauseweg vom Kindergarten habe ich sie gefragt, was sie heute denn im Kindergarten gemacht habe. Und sie hat gesagt, wir haben gespielt. Antwortete sie mit verwunderter Selbstverständlichkeit. Was habt ihr gespielt? Frage ich weiter. Sie sagt, einfach gespielt. Da hat sie mich wieder einmal voll erwischt, mich den alten Kämpfer für die menschlichen Räume des Zweckfreien, des Ungreifbaren, wie sie in der Kunst häufig erlebbar sind. Kinder sind eben die wahrhaftigsten Lehrmeister, die ich mir vorstellen kann. Wer spielt, spielt einfach. Mehr geht nicht. Da geht es nicht um ein Warum, nicht um ein Was, und das Spiel zielt auch nicht unbedingt auf Unterhaltung ab. Spielen ist ein ganz ernsthafter, ernstzunehmender Zustand, sich mit etwas, sich von etwas beschäftigen und erfüllen zu lassen, und das kann alles Mögliche und Unmögliche sein. In diesem Urzustand kommen wir alle höchst neugierig auf die Welt. Wenn wir uns an diesen gelegentlich erinnern, diesen wiederentdecken und erlauben, können wir mitunter wieder ganz spielerisch, vielleicht auch ganz Mensch werden. Dieses nicht nur den Kindern vorbehalten. Sie erinnern sich vielleicht, vor jetzt mittlerweile ist es glaube ich 2 Jahre auch her, fand in Stockholm die Nobelpreiszeremonie statt, was mich auch wieder einmal über das Machen von Fehlern nachdenken lässt. Und sozusagen alles, von dem ich rede, glaube ich, dass es etwas mit Kreativität zu tun hat oder sowas wie Grundvoraussetzungen für schöpferisch sein. Wer macht schon gerne Fehler? Ich bin auch froh, wenn keine passieren, wenn mir keine passieren, vor allem dann, wenn ein Menschenleben gefährdet. Und doch leben wir in einer Zeit, die möglichst fehler- und makellos sein will. Alles ist in Plastik abgepackt und so weiter. Da könnte man sich ja sofort ausbreiten, Produkte aller Arten. Unberührtheit, um Makellosigkeit, um Fehlerlosigkeit zu signalisieren. Und die unendliche Reproduzierbarkeit von Klangereignissen hat auch dazu geführt, dass sich in der Musik ein Perfektionsanspruch, aber nicht nur dort, etabliert hat, dem die Fehlbarkeit auch live fremd geworden ist, was mitunter auf der Kosten der Unmittelbarkeit, der Lebendigkeit geht. Künstlerinnen und Künstler liefern sich bei ihrem Schaffen oft ganz aus, ohne totale Hingabe und Risiko ist selten Wirksamkeit möglich. Und das gilt sicher nicht nur für die künstlerischen Berufe, Berufungen, sich auszuliefern, heißt aber auch verletzlich, fragil zu sein. Dies wiederum erfordert oft Mut und kostet Nerven. Es hat mich unheimlich damals gerührt, wie Patti Smith nach einem Texthänger diesen einfach thematisierte bei dieser Nobelpreiszeremonie. Sie hat damals für Bob Dylan ja in Stellvertretung den Preis entgegengenommen und offen bekundete, wie nervös sie sei. Was für mich zumindest, was für ein einmaliger Moment des Bemerkens, dass wir alle Menschen sind. Und ich hatte das Gefühl, dass ihre Performance nachher noch mehr durch ihre Verletzlichkeit, Verwundbarkeit sich verdichtet, intensiver geworden ist. Ganz wunderbar. Der deutsche Illustrator, Grafiker und Autor Christoph Niemann hat einmal geschrieben, große Ideen lassen sich nicht erzwingen, ich kann mich nur auf mein Handwerk konzentrieren, für eine angstfreie Umgebung sorgen und mir Zeit nehmen, um nachzudenken und zu experimentieren. Alles andere ist Zufall, so Niemann. Und manchmal sitze ich an meinem Schreibtisch und empfinde bei dieser Erkenntnis sogar so etwas wie Glück. So Christoph Niemann. Seinen Worten zur Seite möchte ich noch Louis Pasteur stellen. Der Zufall trifft aber nur dem vorbereiteten Geist, sagt Pasteur. Er ergänzte dazu den wachen, aufmerksamen Geist. Bis jetzt habe ich mich in meinen vor sich hin meandernden assoziativen Geschichten einige für mich wichtige Parameter fürs Schöpferischsein aufgeworfen. Kurz und bündig aneinandergereiht, Inspiration, Arbeiten, Tun, Kreativität, Druck, Sog, Hingabe, die Frage, wer bin ich selber, wie ticke ich, wie geht das bei mir vor, das zu entdecken, Lust, Improvisation, Lernen, Spielen, Imaginieren, Vorstellen, Fantasie, Zweckfreiheit, sozusagen nicht immer sofort an das Machbare. Wir sind ja heute sehr oft mit dem, was ist machbar und was ist zu tun, sofort mit den Lösungen beschäftigt. Habe vom Möglichkeitsland gesprochen, dem Fehlermachen, der Verwundbarkeit und den Prozessen. Eine schöne Predigt, denken Sie vielleicht. Aber wie gehen wir es an? Das ist doch die Frage, was ist Kreativität? Aber ich kann Sie beruhigen, ich bin ganz sicher, dass jeder hier im Raum und außerhalb täglich kreativ ist, ja sein muss, denn wir stehen täglich vor Herausforderungen, Entscheidungen, Abzweigungen, Umwegen und so vielen mehr. Mut zum Mist, das habe ich am Anfang schon erwähnt, das war sozusagen so ein bisschen dieses couragierte Titel, den ich hier ins Feld geworfen habe. Was soll denn das heißen in Wirklichkeit? Mut zum Mist. Vor allem eines, dass wir uns vorerst unabdingbar von einem richtig oder falsch hüten lernen müssen. Das verlangt viel Übung, Training und Disziplin. Wir sind gewohnt, sehr schnell in diesen Kategorien zu denken und immer sofort an das Machbare, ich habe es zuerst schon gesagt, zu denken. Eine Erfahrung, die ich von mir selber sehr gut kenne, aber im Laufe der Zeit habe ich vor allem den Prozess selber lieben gelernt, um nicht zu sagen, dass ich das Werden, Zusammenfinden immer mehr als das wirklich Spannende, fast spannender finde als manches Resultat, die Lösung, den Ausgang. Natürlich ist es schön, wenn etwas fertig ist, man es loslassen kann und vielleicht noch gute Resonanz darauf erfährt. Das wollen wir auch ja alle, das brauchen wir alle. Aber den Raum der Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, des Denk- und Undenkbaren immer wieder zu weiten, sich Zeit zu geben, über Fragmentarisches einzuschlafen und beim Duschen am Morgen eine Möglichkeit unerwartet geschenkt zu bekommen, ist für mich etwas Großartiges. Klar, da gibt es dafür eine Menge Strategien, Selbstüberlistungsmechanismen, Techniken, die einen helfen, die einen aus der eigenen Suppe rausfinden lassen und den Tellerrand überwinden lassen. Das Stichwort Disziplin ist gefallen. Es verlangt viel davon, nicht immer in seinen eigenen Mustern, Vorgangsweisen hängen zu bleiben. Das sage ich sozusagen auch als klassisch studierter Flötist. Obendrein ist mein Vater auch ein solcher und er war mein erster Lehrer. Das heißt, ich habe sehr, sehr früh gelernt, beim Flötespielen, was richtig und falsch ist. Natürlich, um ein Konzert von Mozart oder wen auch immer überhaupt technisch bewältigen zu können, ist Handwerk notwendig. Richtige Noten gehören dazu. Ich würde aber in meinem flötistischen Heranwachsen nie dazu ermuntert, frei zu spielen ohne Noten oder gar die Unmöglichkeiten meines Instruments jenseits eines tradierten Spiels auszuloten. Mit 25 Jahren, das ist jetzt doch gut 2 Jahrzehnte her, beschloss ich, als junger Musikstudent spielt man ja bei allen möglichen Gelegenheiten und freut sich darüber, beschloss ich bei einer Vernissage, keine Noten, ich bin auch kein großer Auswendigspieler, einzupacken und einfach nur zu den Bildern zu improvisieren. Ich habe das vorher nie getan. Ich zwang mich, ins kalte Wasser zu springen, was natürlich eine unheimliche Aufregung war, etwas falsch zu machen. Was ja an sich lustig ist, was kann man denn in Wirklichkeit falsch machen, wenn es im Moment entsteht? Es hilft vielleicht dabei, sich eine Einschränkung im Verwenden eines Materials aufzuerlegen, um in einer antrainierten, um nicht in einer antrainierten Fülle abzusaufen, nur 2 lang verschiedene Noten zuzuhören, die man notenlang hintereinander spielt. Was kann dabei falsch sein? Das ist wie mit diesem Kreativitätschor, mit dieser Kreativitätsrede von Marthaler, die wir also sofort jetzt auch im Chor machen könnten. Das war für mich, also vor gut zwei Jahrzehnten, eine erstaunliche Urerfahrung dieses Abends. Ich habe mir zugehört wie noch nie zuvor. Seitdem improvisiere ich auf meinem Instrument und Ähnliches passiert mir, wenn ich Texte schreibe, ein Buch konzipiere oder eben hier 100-jährliche Abende im Kepler-Salon mitprogrammiere. Ich programmiere sie ja nicht alle. Oder einfach täglich Entscheidungen zu treffen habe oder vor Problemen stehe. Man kann an diesem Prozess, an diesem Knackpunkt, man kann süchtig werden. Und ich glaube, dass Kreativität nichts anderes ist als ein angeborener Muskel. Wir haben ihn alle angeboren. Wir können ihn trainieren. Je mehr man ihn trainiert, umso dehnbarer und beweglicher wird er. Ich glaube, in dem Fall, man kann ihn nie zu viel strapazieren, weil irgendwann muss man ja sowieso. Aber ich sage immer, Kreativität ist sowas wie ein Muskel. Und ich habe sozusagen auch noch einen Vorschlag, in dem man täglich einfach was anderes probiert und wenn es am Morgen damit anfängt, die Zahnbürste einmal in die andere Hand wie üblich zu nehmen und zu schauen, was passiert. Und dabei aber versucht, die Zähne möglichst gründlich zu putzen. Bleiben Sie dran und wach. Das Leben ist ein Abenteuer und vergessen Sie nicht, in der S-Bahn zu essen und schrecklich zu sein. In diesem Sinne, bekennen Sie sich zum Mist. haben Sie den Mut im Müll, unter Anführungszeichen, zu wühlen und vergessen Sie in diesem Moment nicht gleich, vergessen Sie in dem Moment über die Mülltrennung. Soweit mein Input und dieser Salon soll ja, wir sind ja alle Expertinnen und Experten, also es soll ja auch ein Erfahrungsaustausch, ich habe ja da heute keine endgültige, sehr, sehr persönliches Format, ich wollte sozusagen nur mit meinen Erfahrungen, mit meinen Reflexionen sozusagen vielleicht den einen oder anderen Impuls, dass wir ins Gespräch darüber kommen. Habe ich gestern noch was ganz Wunderbares auch gelesen. Genau, jetzt gibt es gleich die Publikumsrunde. George Steiner, wer kennt George Steiner? Einer der großen Literaturwissenschaftler, ich glaube 1928 geboren. Vielsprachig in Wien geboren, vielsprachig aufgewachsen, gibt es ein ganz wunderbares neues Interviewbuch. Und da bin ich gestern, man stolpert ja immer über die Dinge, die einen gerade beschäftigen, das ist auch interessant. Wie ich auch sage, man trifft die Leute, die man kennt, öfter, weil man sie kennt, nicht? So ist das mit dem Fokus, mit der Aufmerksamkeit. George Steiner sagt darin, in diesem Interview, neue Kulturen zu entdecken ist faszinierend, humani nihil a me alienum, wie der große lateinische Dichter gesagt hat, nichts Menschliches ist mir fremd. Man kann überall zu Hause sein, so Steiner, geben Sie mir in seinem Fall einen Schreibtisch und ich habe ein Vaterland. Ich glaube weder an Pässe, ein lächerliches Ding, noch an Fahnen. Ich glaube zutiefst an das Privileg der Begegnung mit dem Neuen. Und an anderer Stelle, der Baum hat Wurzeln, ich habe Beine und dies ist ein großartiger Fortschritt. Ich liebe die Bäume, die in meinem Garten vergöttere ich, aber wenn der Sturm kommt, brechen sie und stürzen. Der Baum kann, ach, von Axt oder Blitz gefällt werden, ich dagegen kann laufen. Die Beine sind eine Erfindung erster Güte und ich möchte sie nicht opfern. Der Baum hat Wurzeln, ich habe Beine. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht erschlagen mit meinen Kaskaden. und jede Art von schöpferisch sein und Stimme erheben sozusagen eingedämmt, kommen wir doch ins Gespräch über das Kreativsein.
Einer muss beginnen, dass das Eis gebrochen ist. Ja, was habe ich erwartet von diesem Abend? Kreativität. Jeder versteht natürlich irgendwas anderes darunter. Ob das jetzt in der Kunst, Musik ist, im Sport, ist auch Kreativität gefragt. Aber ich denke, und Sie haben es in Ihren Ausführungen ja schon gesagt, Herr Traubiger, eigentlich Kreativität lebt jeder von uns jeden Tag. Und das Beispiel mit der Zahnbürste, das mache ich wirklich. Ich versuche wirklich ab und zu als Rechtshänder einmal mit links zu machen. Ich habe einmal gehört, dass man auch die Gehirnhälften damit trainieren kann. Aber Kreativität ist im Alltag. Jeder, der zu Hause irgendein kleines Problem hat, steht vor einer gewissen Art Kreativität. Wie löse ich denn dieses Problem? Und es muss jetzt nicht die ganz große Kunstkreativität sein, sondern im Alltag. Und das ist eigentlich bei Ihren Ausführungen da ganz gut rausgekommen, dass das für jeden wahrscheinlich ganz was anderes ist und jeder seine eigene Kreativität auch leben muss. Und ganz berührend natürlich auch, wenn man Kinder in den Alter hat, da sieht man ja noch viel mehr, wie die spielerisch durch diese Kreativität das Leben lernen. Und Kreativität ist ein lebenslanger Prozess in meinen Augen.
Ja, lieber Norbert, wir kennen einander jetzt seit einigen Jahren und haben schon diverse Events miteinander durchgeführt. Ich möchte eine Sache ergänzen, die mir gefehlt hat heute. Von Thomas Alva Edison ist die Aussage überliefert, Creativity is 10% Inspiration and 90% Transpiration. Und das erlebe ich auch bei dir so. Das ist natürlich einerseits diese Kreativität ist im Sinne des Künstlers, der absolut chaotisch ist und so weiter, vor Ideen sprüht. Aber zum anderen auch diese Disziplin, Zuverlässigkeit und Beharrlichkeit. Ich glaube, gerade diese Beharrlichkeit ist ein ganz wichtiges Element von Kreativität, ohne die wirklich Ideen nicht zum Leben kommen können, weil eine Idee haben alleine ist zu wenig. Und diese Beharrlichkeit braucht es, die erlebe ich bei dir immer wieder. Weshalb ich gerne mit dir zusammenarbeite.
Danke. Also insofern mit dem Zitat von Sulzer am Anfang, der sagt, Muse, Inspiration oder Idee, was man immer sagt, wenn die vorbeikommt, verjage ich sie, weil sie hält mich nur vom Arbeiten ab. Trifft das sozusagen, diese Arbeit und Beharrlichkeit, wann was dran zu bleiben. Man muss sich auf die Beine stellen, wie Niemeyer auch sagt.
Ja, und ich glaube ja auch, dass diese Transpiration und Beharrlichkeit auch schon vorher braucht. Weil ich glaube ja, dass man umso besser improvisieren kann und sie umso lieber selber zuhört beim Improvisieren, wenn man schon eine gewisse Meisterschaft hat in seinem Tun. Und ich glaube, das ist also die große Schwierigkeit und Kunst, einerseits Kindern oder überhaupt Menschen etwas beizubringen oder beim Lernen zu helfen, also dass sie einmal die Grundlagen erhalten und trotzdem die Spielerische nicht zu verlieren. Und also unser Schulsystem kippt ein bisschen sehr stark in das. Ja, wir erlernen halt ganz genau, wie es geht und das auch sehr gut, denke ich, aber verlieren dabei die Spielerische und da die Kunst zu finden, also diese Waage zu halten und das andere nicht zu verlieren, das ist so ein bisschen das Thema, das mich sehr beschäftigt.
Ich fische natürlich sehr viel in meinem Bereich der Kunst, weil von da komme ich sozusagen und natürlich das künstlerische Schaffen hat ja immer per se wieder sofort. Ich glaube aber auch, also wir müssen ja täglich kreative Lösungen, weil wir vor Entscheidungen stehen. Sozusagen, es kann ja auch eine notwendig kreative Lösung sein, im Straßenverkehr einfach eine andere Abzweigung oder ausweichen zu müssen. Kann auch ein kreativer Vorgang sein, der lebensnotwendig ist zum eigenen Schutz und zum Schutz einer anderen Person. Und gar nicht sozusagen in Gefahrensituationen überhaupt nachzudenken, wie löse ich jetzt ein Problem. Auch gerade was du mit dem Fehler sagst, das haben wir auch vor einiger Zeit zum Thema Fehlerkultur besprochen. Habe ich auch sozusagen, wir dürfen keine Fehler machen. Wenn wir aber aus diesem Begriff des Fehlers einfach den Begriff der Erfahrung machen, hat das für mich zumindest einen ganz anderen Klang. Also zu sagen, es ist eine Erfahrung, daraus lerne ich, und das kann ja dann für mich hat das sozusagen einen positiv gestimmten Fehler. Das haben wir alle, ich zumindest sehr heftig, auch in der Schule. Das darf man nicht, das ist falsch. Das hat einen anderen Sound. Manchmal muss man, also mir hilft das auch andere Begrifflichkeiten zu finden.
Ja. Ja, Sie haben vom Muskel trainieren sozusagen, also die Kreativität, die jeder in uns hat, beziehungsweise die wie ein Muskel ist, den man trainieren kann. Was ist, wenn sozusagen an dieser Muskel, ja, wie es durch Erkrankung sozusagen ja passieren kann, dass der schwächer wird? Wie kann man den wirklich noch trainieren? Das wäre die eine Frage. Und das andere, wie Sie da sozusagen Ihren Assoziationen freien Lauf gelassen haben, habe ich immer gehört, weil es für mich das so ein Wort oder ein ganz wichtiger Aspekt ist, die Vision. Ja? Mhm. Also für mich gehört das irgendwie sofort, würde ich bei Kreativität an Visionen denken. Ich habe so das Gefühl, in manchen Berufsgruppen ist das im politischen, denke ich jetzt, der im Moment sehr, sehr unterentwickelt. Mhm. Also mir fällt sofort ein, warum und überlassen wir uns nicht mehr unseren Visionen, zum Beispiel eine andere Gesellschaft zu denken. Also weil Sie auch vom George Steiner mit den Pässen und all dem, was er sozusagen, was für ihn nicht gültig ist. Ja. Mhm. Aber vielleicht zum ersten zum Muskeltraining und wie kann man das
jetzt machen? Ich glaube einfach, wie mit dem Zähneputzen am Anfang, irgendwie Dinge einfach raus aus der Routine. Dinge wirklich bewusst anders zu machen, andere Wege zu gehen. Da gibt es ja 1000 Möglichkeiten pro Tag. Und ich glaube, dann kann man diesen Muskel, glaube ich, da trainieren. Das kann ja sozusagen ein anderer Weg sein zum Bäcker. Jetzt gehe ich mal anders und schaue vielleicht einmal. Es ist ja dann oft ganz, ganz spannend in der Stadt. Man geht ja immer so auf Augenhöhe. Natürlich, wenn man niemand überrollen, umrennen will und schon gar nicht von der Straßenbahn überfahren werden will. Wenn man aber nur, ich habe das ein paar Mal jetzt auch gemacht, bei der Landstraße mal auf den Dächern, was man da zu entdecken gibt, das ist unfassbar. Und jetzt bin ich seit fast 5 Jahrzehnten da unterwegs und ich habe diese Dinge und tausende Mal gegangen, habe die noch nie gesehen. Ich glaube einfach Strategien zu entwickeln oder man hat irgendein Problem, welcher Natur das auch immer ist, in der Bibliothek zu gehen und das nächste Buch aufzuschlagen und eine Seite zu lesen und schauen, was hat dort das mit dem zu tun. Ja. Irgendwelche Begriffe oder Zustände zusammenzubringen und schauen, wo bringt mir dieser Begriff, der jetzt fremd scheint für diese Problemlösung, was das auch immer ist, was bringt das in mir zum Schwingen, über was denke ich noch, sozusagen raus aus der Box, aus der Routine. Bei Augustinus, glaube ich, heißt es die Aula Memoriae, der schreibt von der Halle der Erinnerungen. Das ist dort, wo unser Wissen, so stellen wir das ich vor, und wir haben also riesige Hallen, alle, es müssen riesige Hallen sein. Unser Wissen, Erfahrungen, auch unbewusstes Wissen, kompetent, alles Mögliche gelagert ist, und sobald man irgendwie was ist, sucht man ja sofort nach Resonanz. Und bin mir kommt dann manchmal selber so vor, bin ich wie ein Staplerfahrer in meinen Hallen der Erinnerungen und suche, was da vergleichbar ist. Ne? Was habe ich schon gehört, oft bei einem Musikstück, denke mir, den Komponisten kenne ich jetzt, die Komponistin kenne ich jetzt nicht, was kann das sein? Das klingt ein bisschen nach Ligeti oder ist es doch irgendwie so. Aber raus aus Routinen, das ist ja wahnsinnig schwer, aus der Routine rauszukommen, aus Strategien, die man gelernt hat, wie man Probleme löst. Das mal anders anzugehen, und das erfordert viel Disziplin und vor allem vielleicht einfach nur die Ansage, es zu versuchen, anders zu machen wie gewohnt. Dazu muss ich mir aber erst mal bewusst werden, wie mache ich es denn eigentlich? Das ist ja der erste Schritt. Sich seiner Muster und Vorgangsweisen bewusst zu werden. Darum finde ich das also sehr wichtig, das hat mich einfach auch sehr beschäftigt, aber ich war in der Schule wirklich damit immer konfrontiert, jetzt konzentriere ich mal auf eins. Und ich merke, das geht sich irgendwie für mich nicht aus. Das Thema hat mich immer beschäftigt und irgendwann wird man halt dann beruhigter, weil man sieht, es gibt andere Menschen auch, die verschiedene Baustellen gleichzeitig haben, wie man tickt und das annehmen lernen, dass man so tickt. Das heißt ja nicht, dass ich mich nicht ändert. Das kann sein, dass ich in 5 Jahren ganz andere Strategien oder dass ich wirklich die Fokussiertheit in der Abgeschiedenheit, ich schließe auch das nicht aus. Dass ich sage, ich muss jetzt 4 Wochen in der Höhle gehen, weil ich über irgendwas nachdenken. Könnte sein, ich weiß es nicht. Das ist sich selber beobachten, finde in dem Zusammenhang wie überhaupt was ganz Wichtiges, und das ist ja was wahnsinnig Schweres, zu sich selber in Distanz zu gehen. Eine gute Übung oder ein guter Indikator ist für mich immer das, ob man über sich selber lachen kann. Weil sie ja sozusagen die politischen, es sind viele politische Führer jetzt an der Macht, wo ich ganz sicher bin, sie können nicht über sich lachen. Das macht mir Angst. Weil wenn ich sozusagen nicht mehr die Distanz habe, sozusagen über mich und meine Fehler oder zu lachen, wird schwierig. Ich glaube, dass man sich sehr ernst nehmen muss, aber ja nicht zu ernst, dann wird es auch gefährlich. Also wenn man sich zu ernst und zu genau weiß, wie es geht, dann wird es gefährlich. Aber wie das genau geht, ist, glaube ich, einfach irgendwann anfangen und irgendwie konsequent damit sein und wirklich George Steiner sagt das sozusagen auch in dem Buch und auch in vielen seinen Büchern immer wieder, er ist so gern Schüler. Schüler von sich selbst auch und sozusagen vom Leben. Dieses ewige Schülersein, sich zu erfahren, zu erweitern, das finde ich was, genau. Ja. Und immer wieder raus und irgendwie auch, also mich persönlich befreit sein immer wieder, wenn ich einfach über meinen Blödsinn lachen kann. Wenn ich irgendeinen Blödsinn baue oder es macht es zumindest in dem Moment leichter. Ob das Problem dann damit gelöst ist, ist was anderes. Ich glaube, da ist viel Selbstbeobachtung. Ich will jetzt das Wort Selbsterfahrung nicht so eine Aufgeladenheit in den Mund nehmen. Wirklich zu schauen, wie tickt man, wie gehe ich eigentlich vor. Ich habe irgendeine Problemstellung, bin ich sofort damit beschäftigt, sozusagen meine 3, 4 erprobten Problemlösungsarten und Problemlösungsvorschläge relativ schnell. Was ist, wenn ich sage, ich will aber zu dem Problem erst in 48, wenn ich den Luxus habe, der Zeit, den hat man ja nicht immer. Ich denke jetzt sozusagen nicht über die Lösung nach, sondern ich denke jetzt 48 Stunden danach, welche Möglichkeiten das es gäbe. Es gibt im Management da ganz interessante Techniken, wenn sozusagen wer ein Anliegen hat an den Chef, meistens sind es ja oft Beschwerden und so weiter, es kommt wer. Hat mir ein älterer Manager mal gesagt, er sagt denen immer, ja, sie können gerne kommen und bringen sie aber 3 Lösungsvorschläge mit. Und das kann man sozusagen ja selber auch üben. Dass ich sage, jetzt komme ich nicht zu einer Lösung, sondern jetzt überlege mir jetzt gleich 3 oder 4 oder 7. Und denke nicht gleich, ob das alles in Wirklichkeit machbar ist, aber ich kann ja fantasieren. Und dann sind wir ja sozusagen genau dort, wo wir sind. Vielleicht gibt es eben was und wir sind fantasiebegabte, zum Denken begabte Menschen. Das ist dem Menschen ureigen, das wirklich zu nutzen.
Also einmal will ich auf... Geht es?
Ja, ja.
Auf die Politik. Also ich finde die Politik sehr kreativ im Moment. Also die Armut wächst, ja, und die Reichen werden immer reicher und die Gesetze, wenn irgendwas nicht gelingt, dann werden ganz schnell negative Gesetze, sage ich, ausverhandelt, ja, um dann wieder irgendwelche Richtschnuren klar zu definieren für die Gesellschaft. Und ich glaube, es wird noch schlimmer die nächsten Jahre werden. Immer wenn irgendwas nicht passt, dann werden sie kreativ, aber ich meine es negativ. So, ich wollte jetzt eigentlich was ganz anderes zur Kreativität sagen.
Der Feder oder nur dazwischen sagen, aber da sind aber genau wir gefordert, sozusagen zu begreifen, dass wir mitgestalten können. Das finde ich sozusagen ganz am zentralen Punkt. Das stimmt schon, dass es sicher Tendenzen sind, aber wir alle sind wieder gefordert und wir können mitgestalten. Wir sind alle Gestalterinnen und Gestalter. Das finde ich was ganz Zentrales, sozusagen, dass wir sozusagen auch nicht in der Opferrolle, so schwierig das ist, sozusagen, und das fängt mit den kleinen Dingen an, dass wir, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich wieder munter und wach werden müssen und auch vor allem das zu artikulieren, für was wir stehen. Es geht sehr schnell zu sagen, gegen was wir sind. Wir leben also in einer Gegenzeit, zu sagen, das passt nicht, das ist mir fremd, das gehört nicht hierher. Aber sich darin auch zu schulen und wirklich bewusst zu werden, für was wir sind, und sich da ins Spiel bringen und auf die Beine zu stellen, was zu machen, finde ich was unglaublich Entscheidendes. Das
ist auch und diese Kreativität.
Ja, ist Kreativität erforderlich. Und ich glaube, dass wir diese Art von Souveränität wieder mehr beanspruchen oder vielleicht ganz neu beanspruchen müssen und können.
Und ich denke auch Fantasie. Also die Fantasie ist auch Kreativität und Fantasie gehört zusammen.
Genau.
Und das meinte ich eigentlich so ein bisschen aufrütteln, deshalb habe ich es auch gesagt. Genau. Ja. Für mich ist aber jetzt eigentlich noch was anderes Kreativität. Also ich habe lange mit Menschen mit Beeinträchtigungen gearbeitet und da wird manchmal, oder nicht manchmal, ich habe es also eigentlich zu 70% erlebt, dass die Eltern die Kreativität der Kinder, der Jugendlichen oder schon der Erwachsenen einfach stoppen. Also dass sie sagen, das kannst du nicht, das darfst du nicht. Ja, und wenn sie dann irgendwo anders in Einrichtungen sind, beziehungsweise ich habe in einer Wohngruppe gearbeitet und plötzlich sagen, lassen Sie es, ja, er kann sein Brot selbst schmieren. Ja. Nein, er hat 50 Jahre sein Brot nicht geschmiert. Also sowas in der Kreativität, weil einfach, Sie auch eben gesagt haben, so mit Muskeln oder so, ja. Da ist so, dass nicht unterstützend gearbeitet wird von den Eltern oder von bestimmten Personen, sondern immer eigentlich so diese Kreativität, was kann. Menschen mit Beeinträchtigungen können so viel und wir können so viel von ihnen lernen. Also ich habe unheimlich viel von ihnen gelernt, ja. Und das finde ich ist auch so ein Knackpunkt, der mir manchmal, wenn ich so Menschen sehe auf der Straße, ja, und dazu sage ich jetzt wieder was ich irgendwann mit 20 gelernt habe, also das heißt 40 Jahre zurück. Das ist so, dass wir Menschen alle irgendwo behindert sind in unserem Leben, egal wo, ja, ob das emotional oder so ist. Aber dieses zu lernen, das habe ich in der Behindertenarbeit gelernt und nicht zu sagen, ich bin besser als, sondern einfach, ich habe auch meine Einschränkungen. Mhm. Und das finde ich, und diese Kreativität soll man wirklich leben. Ja,
ja, aber es gilt ja für uns alle sozusagen, das mit diesem falsch oder richtig, du kannst das nicht. Oder, das weiß ich ja als Lehrer auch, du brauchst nur einen Halbsatz sagen und du kannst für Jahrzehnte was verschütten. Und ich beobachte es auch an mir, weil ich ja immer wieder... Ich brauche Englisch sozusagen in meinem täglichen Leben. Ich hatte eine Lehrerin mit 14, 15, die das total befördert hat. Und dann habe ich eine bekommen, wo ich dann sozusagen wirklich negativ war. Weil es war grammatikalisch. Wir haben zwar geredet wie ein Wasserfall, aber es war gerade grammatikalisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis heute sitzt mir das so im Hauch, im Knochen, wenn ich sozusagen wieder... Ich habe sogar ein Jahr im Ausland gelebt, also Englisch ist in Wirklichkeit kein Problem für mich. Und solche Erfahrungen können einen, und das habe ich als Lehrer auch sehr oft, es reicht ein Halbsatz, was zuzuschütten, was einen sozusagen ein Leben lang immer wieder beschäftigt oder in Schwingung kommt. Es reicht aber auch ein Halbsatz zu ermuntern. Ja. Ich habe das auch eine lustige Geschichte. Meine Deutschprofessorin ist vor einigen Jahren, habe ich sie getroffen, zufällig bei einem Konzert, und sie hat gesagt, ja du hast ja damals in der Schule schon so gut schreiben können. Ich sage, aha, interessant. Ich habe Dreier und Vierer gehabt sozusagen. Ich glaube, ich habe manchmal einen Zweier geschrieben sozusagen. Und das war ja meine Referenz oder Resonanz. Punkt, ne? Weil ich sagte, es hätte mir, also ich habe das nicht wahrgenommen, dass das sozusagen eine spezielle Begabung für mich oder wahrzunehmende Begabung. Habe ich gesagt, abgesehen davon, von den Noten, die sicher gerechtfertigt waren, weil einfach grammatikalisch und der Summe irgendwie eine Note rauskommt, die halt irgendwie im Mittelfeld ist, es hätte mir damals gereicht, wenn du gesagt hast, das kannst du aber gut. Ich habe das irgendwie nach Jahrzehnten gesagt und ich sage, ich bitte dich, deinen Schülern, ob der jetzt einen Vierer kriegt oder sonst irgendwie einfach einen Halbsatz zu sagen, ich merke, du hast da eine Begabung, bleib da dran. Das hätte damals gereicht und hätte mir mit 15, 16, wo man sozusagen, wie der Baldwin immer sagt, im Urschleim der Pubertät mit so vielen Dingen beschäftigt ist, da hätte man sozusagen wirklich Meter gewonnen. Es ist eine Sache von Resonanz und natürlich auch von, das haben wir natürlich wieder beim Schulthema, aber es hat ja nicht nur mit Schule zu tun. Wirklich zu ermuntern und das zu sagen und achtsam zu sein, sozusagen, wo man zuschüttet. Nicht nur als Lehrerin oder Lehrer, sondern überhaupt. Ne? Achtsamkeit.
Ja, ich schließe da, glaube ich, an, also auch an die Politik. Ich meine, wir haben irgendwie Angst vor Kreativität, beziehungsweise, und zwar anerzogene, antrainierte Angst vor Kreativität, beziehungsweise also eben unterdrückte Kreativität. Und ich führe das schon auch zurück auf das Experten- und Spezialistentum. Und das Paradebeispiel ist eigentlich bei jedem Business-Treffen, also auch wo es geht um Sammeln kreativer Vorschläge und so weiter, dass das, was wirklich kreativ wäre, wird meistens sofort abgeblockt unter dem Motto, das gehört nicht dazu. Und genau das wäre wahrscheinlich, behaupte ich jetzt einmal, wäre wahrscheinlich der richtige Einstieg, um zu einer wünschenswerten Lösung zu kommen. Und das hängt meiner Meinung nach schon sehr viel zusammen, also dass man Angst hat, sich auf ein Gebiet einzulassen, das zu einer anderen, jetzt als Überbegriff, Sprachwelt gehört quasi, als die, in der man sich befindet. Ja.
Das ist was man auch nach Konzerten als Musiker immer wieder erfährt, sagt, hört man dann oft, schön war es, aber ich verstehe ja nichts davon. Und sage ich immer, ich auch nicht. Ich meine, ich habe mein Instrument studiert und natürlich kann ich Noten lesen und kann sogar Partituren teilweise lesen und kenne viel Geschichte, aber fragen Sie mich doch nicht, wie der Herr Bruckner diese Symphonie geschrieben hat. Natürlich kann ich Analysen machen, aber das hilft mir im Erleben, es kann mein Erleben vertiefen. Das gebe ich zu. Also Wahrnehmung, Wissen kann sozusagen auch, das ist meine Erfahrung, im Wahrnehmen sozusagen eine Vertiefung erfahren. Aber das Rätselhafte an einer Bruckner-Symphonie oder was auch immer, wird hoffentlich nie gelöst werden, dann braucht man es nicht mehr, dann ist es ja nicht Aufführung, sonst wäre es ja kein Kunstwerk sozusagen, wo sozusagen es gibt nichts zu verstehen, aber es gibt viel zu begreifen. Das finde ich sozusagen in Musikzusammenhängen, aber nicht nur in Musikzusammenhängen. Was Sie sagen, ich habe im Zuge meines Studiums in Zürich Praktikum bei einem Wirtschaftsbetrieb in Linz gemacht. Es gibt in der Wirtschaft mittlerweile ziemlich viele Firmen, die ganz anders ticken, die ganz klare Visionen haben, wohin es geht, die Freiräume schaffen, die architektonisch in ihren Firmengebäuden auch Freiräume haben, wo die Leute wirklich und Zeit Freiräume schaffen, dass die zu Lösungen kommen, zu neuen, zu Innovation kommen. Ne? Das sehe ich schon in den einen oder anderen sehr erfolgreich oder erfolgreich werdenden Betrieben doch eine Hoffnung, also im Wirtschaftsbereich, habe Sie beobachtet, dass da zum Teil ein neuer Geist einzieht, diese Freiräume, das auch heranzulassen, sozusagen jemand aus einer anderen Disziplin, weil das ist ja oft spannend. Ne?
Ja, Kreativität ist ja grundsätzlich sehr positiv behaftet. Ich möchte nur einen Aspekt einbringen, wo ich ganz bewusst keine Kreativität möchte. Ein Beispiel. Wenn ein Pilot oder eine Pilotin auf 11.000 Meter Höhe mit 300 Passagieren 10-11 Stunden fliegt, dann wünsche ich mir keinerlei Kreativität, sondern dass sie oder er exakt das einhält, was vorgegeben ist. Also ich möchte nur diesen Aspekt auch zur Sprache bringen, dass Kreativität nicht das Allheilmittel ist, sondern natürlich gibt es auch Bereiche, wo keinerlei Kreativität gewünscht ist.
Ich möchte auch keinen Arzt haben, der sozusagen kreativ operiert. Ne? Jetzt schauen wir mal. Das ist ganz richtig. Aber ich wünsche mir sozusagen von den Piloten schon, wenn die Instrumente ausfallen, dass er hochkreativ ist, dass er sozusagen das, Ja. Okay. Das ist Handwerk, ne?
Ich habe so den Eindruck, dass es heute in manchen Betrieben vielleicht, ja, aber ich habe immer wieder gemerkt, man will gar nicht, dass die Leute richtig kreativ werden und so ausrasten in neue Ideen, in Visionen und andere Wege bestreiten, Alternativen suchen und so weiter. Und das ist eigentlich schade. Das sollte man schon praktisch im Kindergarten eigentlich den Menschen beibringen, dass sie also sich aus sich herausgehen, was ihr Verstand zulässt und ihre Fantasie, und nicht immer den Deckel draufhauen. Mhm. Also ich habe das immer wieder erlebt, dass wenn man sich um irgendwas mit interessiert hat, dass man sozusagen auf Deutsch gesagt zusammengeschissen worden ist, was geht die das an, warum kümmerst du dich um das, das ist ja mein Bier. Mhm. Wie mir mal einer gesagt hat, die lassen wir doch von dir nicht in meine Suppe spucken. Mhm. Das ist eigentlich schade. Ne? Und gerade, ich bin zum Beispiel jetzt seit 43 Jahren in der Energieforschung tätig. Wir wissen ganz genau, ohne Kreativität und neue Ideen und neue Visionen schaffen wir das nicht, mittels erneuerbarer Energien unseren Energiebedarf decken zu können. Wir müssen vollkommen auf neuen Gebieten gemeinsam schauen, ob wir was zustande bringen. Weil wenn jemand sagt, wir können mit den jetzigen Energien locker bis 2030 unseren Energiebedarf decken, dann ist das eine rotzfreche Lüge.
Hm. Und darüber nachdenken, warum wir und ob wir überhaupt so viel Energie brauchen, sozusagen, das ist eine Systemfrage. Ne?
Also es ist natürlich auch wieder, man wird nicht informiert. Ich habe vor einiger Zeit gehört, dass die Experten sagen, wir werden in wenigen Jahren 30% unseres weltweiten Energiebedarfs nur im IT-Bereich brauchen. Hm. Und umgekehrt, ich habe mich befasst mit dem Föstmann wegen der Wasserstofferzeugung für die Kokerei. Der Strombedarf für allein diese 5 Kokereien ist vielleicht ein Drittel vom gesamten Strombedarf, den wir jetzt in Österreich haben. Hm. Das ist gigantisch. Mhm. Da müssen wir vollkommen neue Lösungen finden, dass wir das überhaupt da angehen können. Mhm.
Dazu muss man sicher, es gibt ist ein eigener Abend, das Thema höher. Genau.
Ich möchte nochmal zum Piloten zurück. Ich finde auch, also der muss eben eine hohe Meisterschaft haben, aber es gibt ja das eine Beispiel, wo der Pilot dann auf dem Hudson River gelandet ist und das war eine höchst kreative Leistung. Ja. Und da möchte ich wieder zu meinem ersten Punkt zurück. Also ich muss Meisterschaft haben und dann kann ich in einem Extremfall, in einem besonderen Fall mit kreativen Lösungen wirklich eine Lösung finden, die funktioniert. Mhm. Und zu dem Energiethema, ich glaube, das haben wir bei dem, was du mit Druck gemeint hast. Also es muss der Druck groß genug sein und dann werden wir schon uns damit auseinandersetzen oder die Offenheit schaffen, und weil wir es müssen. Also es braucht schon immer diesen Druck auch. Und das ist wahrscheinlich das Problem, dass wir das einfach nur viel zu wenig spüren und bemerken, wie groß das Problem tatsächlich schon ist im Bereich des Klimawandels jetzt. Mhm. Also da fällt uns nur wirklich ein wenig der Druck, glaube ich.
Ja, der Leidensdruck ist ja nicht groß genug. Ne? Das geht nicht.
Jeder von uns, der eine Fremdsprache oder mehrere Fremdsprachen versucht zu lernen, muss kreativ sein, in dem Fall, wenn er es dann im Ausland beruflich oder im Urlaub oder wo anwenden will. Da kommt irgendwann einmal zu einem Punkt, wo man einfach, wo die Vokabeln fehlen, und dann muss man kreativ sein, um das zu umschreiben, was man ausdrücken möchte. Und dazu habe ich ein Beispiel einmal erlebt, das jetzt anknüpft, was vorher erwähnt worden ist, dass jemand auch über sich selbst lachen kann, wenn das Ergebnis der Kreativität dann lustig wird. Und zwar habe ich das erlebt in Italien bei einem Urlaub, als ein junger Reiseleiter auf die Frage, wie er Deutsch gelernt hat, uns erklärt hat, dass er sich das selbst beigebracht hat. Und er sehr häufig kreativ sein musste, um verschiedene Dinge zu erklären. Und als Beispiel hat er uns erklärt, an der ligurischen Küste, diese vielen Gärten, die da mit Plastikplanen abgedeckt sind, und dann ist ihm der richtige Name nicht eingefallen, da hat er kombiniert. Da werden also Pflanzen gezüchtet in diesen Häusern. Also muss das ein Zuchthaus sein und nicht ein Gewächs. Anstelle Gewächshaus hat also das Zuchthaus bezeichnet. Und das ist ein Produkt der Kreativität von seinen schlechten Deutschkenntnissen damals.
Das Thema ist zwar heute Abend schon oft angetippt worden, aber ich kann es mir einfach verkneifen. Sir Ken Robinson hat von einer Langzeitstudie berichtet zum Thema Diversity Thinking, also Diversitätsdenken. Was kann man mit einem Blatt Papier alles machen? Und das beginnt bei Kindergartenkindern. Und die Kindergartenkinder erreichen bei diesem Test durchschnittlich bei 98% den Genius Level, was denen alles einfällt, was man mit so einem Blatt Papier alles machen kann. Aber dann geht's los und sie werden beschult. Und mit der Beschulung geht die Kreativität, das Diversity Thinking in den Sinkflug massiv. Und deshalb die konkrete Frage, die mich persönlich gewaltig beschäftigt, ist nicht die Schule, so wie wir sie kennen, diese Stoffstopfgänsepädagogik, die immer noch an der Tagesordnung ist, ist das nicht der Kreativitätskiller schlechthin?
Ich glaube schon, ne? Bin ganz sicher, weil da geht es ja um richtig und falsch. Und wenn das sozusagen wer für mich übernimmt, was richtig und falsch und welchen Stoff ich zu lernen habe, brauche ich ja selber nicht mehr aktiv werden. Es geht ja nur mehr um Erfüllung einer Note. Ne? Ein ehemaliger Lehrer, die Geschichte, der hat mir erst vor einer Woche erzählt, sein Enkel, ein sehr begabter Fußballer, die sind umgezogen und der ist ins Fußballtraining gegangen. Der Vater hat ihm geschaut, wo ist der? Und er ist dann zurückgekommen und hat gesagt, na, da geht er nicht mehr hin. Und sein Vater, also sein Großvater, hat ihn gefragt, warum? Er hat gesagt, ich habe in der Schule schon einen, der anschafft. Das brauche ich nicht nur. Also, das ist ja ein, klar, aber wie knacken wir die Nuss sozusagen dahingehend? Indem wir wahrscheinlich viel reden, informieren, vor allem nachfragen lernen, also Fragen lernen ist ja auch was ganz Wichtiges. Und dem wir sozusagen, wir alle Einzelnen irgendwie sagen, das wollen wir nicht mehr sozusagen. Der Druck muss ja, wer baut den Druck sonst auf? Die Politik wird ihn nicht aufbauen. Ne? Insofern leben wir in hochspannenden Zeiten und irgendwie vielleicht bin ich da ein hoffnungsloser Optimist oder Realist. Oder wir müssen einfach wieder mehr zu ermuntern werden und begreifen, dass wir selbst gestalten. Und sozusagen, dass wir, und das beschäftigt dann natürlich dann, wo schickt man die Kinder hin in die Schule, weil wir vor der Frage stehen und da schaut man halt dann genauer, wo gibt's, es gibt ja Möglichkeiten, ne? Wir steuern zwar jetzt wieder sozusagen dorthin, dann gibt es diese Reservate, wo dann alle dorthin kommen können, die es vielleicht leisten können oder wo die auch die Möglichkeit haben. Ne? Aber wie stellen wir das im Kopf? Das sind schon große Fragen. Das war für mich beim Flötenunterrichten auch oft am bewegendsten und berührendsten die ersten Stunden mit kleinen Flötenschülerinnen und Schülern, wenn die sozusagen noch nicht wissen, wie man da genau reinbläst, wie das kommt. Was da oft an Klang und Musik für mich rausgekommen ist, weil sie eben nicht genau wissen, wie man das trainiert, sondern nur angreifen und einfach einblasen in das Drum irgendwie, war oft das Berührendste. Lang vor dem, wo es losgegangen ist, wie richtig und falsch ist. Also das kenne ich auch von meinem eigenen Weg. Nur dazu eben ein Schüler meines Vaters, der bemerkt hat, der Bub ist ganz schön begabt, den müssen wir gleich alles richtig erziehen. Ich sehe heute noch das gelbe Tütenheft, das ich da mit 8 Jahren mit roter Schrift, was ich da üben habe müssen, also grauenhaft. Ungleich kultiviert, um genau den richtigen, so wie ein großer Solist, da gleich trainiert. Das ist mir natürlich vergangen. Erst wie ich sozusagen aus den Fängen meines Vaters, den ich sehr liebe und schätze als Lehrer, er ist sogar ein großer Lehrer, nur bei mir hat er damals Schwierigkeiten gehabt, das verstehe ich ja. Das ist halt so mit eigenen Kindern, aber er unterrichtet jetzt meine Tochter, mir und das jetzt so Generationen, das funktioniert sehr gut. Und ich habe gesagt, ich bin da raus. Das sind natürlich große Themenfelder. Wir können ja eh nicht umhin, selber das Wort zu ergreifen und wissen, wir können ja und nein sagen, wir können für etwas sein, wir können uns thematisieren. Und je mehr die Gruppe wird, dann ändern wir vielleicht eine Gesellschaft. Das ist eine Vision. Ja. Das wäre eine Vision. Also die habe ich schon sozusagen. Aber nur zu verzweifeln und zu sagen, man kann eh nichts ändern, ja, dann ist ja überhaupt Schluss. Braucht man nicht über Kreativität oder sonst irgendwas reden. Ne? Dann ist ja, ich meine, da geht es ja gar nicht um Kreativität. Vielleicht ist kreativ sein also was wie lebendig sein. Mutig sein. Also ich denke mal, sozusagen Kindern heranzusehen mit einem gesunden Maß an Anarchie. Auflehnen. Pippi Langstrumpf, wenn man die auch wieder viel gelesen hat, ich finde das ja ganz toll. Dieses gesunde Maß an Anarchie. Aber gleichzeitig finde ich, sozusagen für Regelbrecherinnen und Regelbrecher ist es auch sehr wichtig, die Regeln zu kennen. Nur Regelbruch allein, das ist ja ganz, auch Regelbruch braucht Regeln, aber auch die Regeln zu kennen und warum sozusagen. Aber es ist ja ein großes Thema. Mhm. Ja, okay.
Ich komme gleich zu deinem Wort Regelbruch. Bis jetzt ist eigentlich nur über das Positive und Schön und Heitere der Kreativität geredet worden. Aber es gibt natürlich auch eine ganz schlimme, böse, dunkle Kreativität. Cool. Könntest du da auch vielleicht ein paar Worte verlieren?
Über meine eigene dunkle Kreativität. Ja, natürlich, man kann das so oder so richten. Und, da kommt man natürlich sofort das Dritte Reich in den Sinn, sozusagen. Was die für Mechanismen sich ausgedichtet oder kriminelle Energie, was sie die einfallen haben, also in welcher Stringenz und Konsequenz, als Vernichtungsmaschinerie sozusagen, also, und das ist natürlich abscheulich. Natürlich, das ist der Frage dann nach dem Zweck, wo richte ich das hin? Umgekehrt kommt man dann auch gleich wieder in den Sinn, weil das ja auch, ich habe heute schon mal gesagt, was ich für einen Quatsch finde, und die Hirnforschung beweist das ja auch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ich finde einen absoluten Quatsch, und ich finde so Sprichwörter auch wirklich gefährlich, weil sie haben Wirkung. Das ist so allgemein gut, und das gilt dann, und brauchen wir gar nicht, ist Sport. Das erinnert mich immer sozusagen an meine 60-jährige Großmutter, die dann gesagt hat, irgendwann mit 60, so wie ich glaube, das zahlt sich nicht mehr aus. die Leintücher oder die Geschirrtücher, die brauchen wir nicht. Das sind so ganz alltägliche Dinge. Das zahlt sich nicht aus. Aber sie hat nur ein Vierteljahrhundert gelebt, Gott sei Dank. Ich habe sie sehr geliebt. Aber eben zum Dritten Reich. Ich habe mich sehr intensiv oder beschäftige mich immer wieder mit Leuten, die noch, also gerade jüdischer Herkunft, die emigrieren mussten. Und was da oft Menschen mit 60, die in ein neues Land gehen mussten, wenn sie überhaupt konnten, an neuen Karrieren und Lebensläufen entwickeln mussten, das ist unfassbar. Mir kommt in den Sinn, Walli Weigel, 1880 in Wien geboren, eine Schwester der sozialistischen Widerstandskämpferin Käthe Leichter, die mit ihrem Mann Karl Weigel, ein Schönberg-Schüler, dessen Sinfonie das Bruckner heißt, der gerade vor zwei Wochen erstmalig im Bruckner ausgespielt hat, die fünfte, ganz, ganz fantastisches Stück, die quasi mit fast 60 in den Vereinigten Staaten ankommt. Und dort eine Karriere als Musiktherapeutin beginnt. Also ein völlig neuer Weg, weil sie gezwungen war, sich neu auszurichten, also aus purer Existenznot sozusagen. Und eine der großen Pionierinnen der Musiktherapie in Amerika geworden ist. Und einen Lebensweg sozusagen eingeschlagen hat mit 60. Ich glaube, vieles davon, ich will mir nicht zu viel mit dem Negativen aufhalten, wie du jetzt merkst, sozusagen, weil es gibt so viele Sachen. Raus aus dieser Bequemlichkeit, sozusagen immer wieder, es geht auch raus aus Bequemlichkeit, um lebendig zu sein, um Stimmen zu erheben, um kreativ zu sein, was alles Mögliche.
Ja, bevor ich das Mikrofon weitergebe, muss ich mich kurz dazwischen einquetschen. Ich habe nämlich auch eine Frage. Mhm. Kennst du den Vortrag von John Cleese zum Thema Creativity?
Ja, das habe ich mal gesehen. Mhm. Ja.
Er ist super. Ich empfehle den auch jedem
auf YouTube, ne?
Genau, dauert eine halbe Stunde. Und
Monty Python.
Genau, John Cleese, Autor und Schauspieler von Monty Python, ja. Die ja damals auch, kann man sagen, das Fernsehen und Humor generell ein bisschen revolutioniert haben. Und er erzählt in dem Vortrag eben über seine Prinzipien, über seine Art zu arbeiten. Und großes Konzept bei ihm ist Open Mind und Closed Mind, also offener Geist oder geschlossener. Und es gibt ein paar so Techniken, wie man quasi auf den Weg zu dem Open Mind kommt. Und ja, kann sich jeder, der interessiert ist, gern anschauen. Er redet unter anderem über räumliche und zeitliche Distanz. Also, dass man sich einfach eine kleine, und da geht es jetzt natürlich um kreatives Schreiben als Autor oder in welcher Hinsicht als Autor auch immer, aber sich sozusagen eine kleine Blase zu schaffen, die einen möglichst isolierter von der Außenwelt, weil diese räumliche und zeitliche Distanz sagt auch, es ist auch, du darfst das Handy nicht da liegen haben, weil dir darf nicht der Gedanke kommen, ah ja, den wollte ich nur anrufen, da wollte ich nur E-Mail schreiben. Und ja, hat mir auch sehr geholfen und ich empfehle ihn auch immer an jeden weiter, wenn das Thema irgendwie aufkommt. Als kleiner Input. Okay, ja, jetzt geht es weiter.
Ja, ich habe mich auch gefragt eben, wie es ist, wenn Kreativität zu einem Ergebnis führt, das von der Qualität her wieder im üblichen Sinn, ohne vielleicht kreatives Denken reinzubringen, als negativ empfunden wird. Gibt es für so eine Art Kreativität einen anderen Begriff oder wollen wir uns im neuen Salon der Zuversicht vielleicht darum bemühen, einen spezifisch neuen Begriff zu kreieren, der das einschließt. Weil eigentlich, weil Kreativität zeigt sich auch, ich sage jetzt einmal, bei der Waffentechnologie. Mhm. Und wäre also auch kreativ, ohne dass jetzt irgendeine qualitative Beurteilung erfolgen würde. Hm.
Salon der Zuversicht ist sehr schön. Zuversicht ist überhaupt was Schönes. Und in dem Sinn kommt mir auch noch was in den Sinn, weil sie Zuversicht, diese Zuwörter, finde ich ja immer sehr spannend. Es geht auch um, Mut ist schon gefallen, und es geht auch um Zutrauen. Traut man sich selber was zu und traut man den anderen was zu? Und ich glaube, dieses ums Zutrauen müssen wir uns auch wieder mehr kümmern. Da muss man natürlich selber sich, um jemand anderen was zuzutrauen, muss man auch lernen, sich selber was zuzutrauen. Zumuten, ne? Ja, genau. Und es ist mehr, viel mehr, nicht nur die Wahrheit, was die Wahrheit auch immer ist, es ist, ja.
Ich möchte jetzt noch ein Beispiel bringen über massenkreativ Befohlene. Wie die Russen in Weltraumforschung bzw. Einen Vorsprung gehabt haben gegenüber den Amerikanern, haben die Amerikaner es geschafft, wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht noch viel mehr, kreative, ideenreiche, fantasievolle Köpfe zusammenzubringen mit einem genauen Programm, dass sie wie der Mondlandung relativ schnell geschafft haben. Mhm. Da hat unheimlich viel an Organisation, an Management, da haben sie auch ganz neue Methoden ja erfunden, dass das überhaupt machbar wurde. Abgesehen von Kriegsgeschichten, aber das war für mich ein sehr positives Beispiel. Und sowas sollte man eigentlich jetzt auch in manchen Bereichen weltweit organisieren, dass man weiterkommt.
Genau. Ja. 20.54 Uhr, ja, genau.
Ja. Dankeschön. Ich wollte das Wort Kreativität da unbedingt, also nicht negativ sehen, ich würde das als Sadismus bezeichnen. Und wenn das Wort Kreativität fällt, denke ich eher an so Think Tanks, die dort und dort errichtet werden, wo man doch positive Dinge zur Ausgestaltung der Welt verwendet. Da gefällt mir viel besser, wie Sie gesagt haben, wie knackt man denn die Nuss? Mhm. Und das trifft, glaube ich, auch in sehr vielen Lebensbereichen zu. Wenn ihr Nuss knacken möchte und ihr habt keinen Nussknacken, ja, braucht ihr Kreativität.
Schon gute Übung. Könnte man jetzt Nüsse verteilen, hätten wir es da nicht.
Das habe ich jetzt nachgedacht.
Ja, ja, stimmt.
Ich habe es Ihnen nachgedacht. Und da kann ich zum Beispiel jetzt meinen Fuß nehmen, meinen Schuh draufstecken. Da kann ich was Härteres nehmen, was rumliegt. Oder draufschlagen. Oder ich kann den Gästen sagen, die Nüsse sind aus. Es gibt keine Nüsse. Das könnte ich zum Beispiel schaffen. Und wenn ich das Wort anschaue, kreieren, da schaffe ich aus etwas, was vielleicht nur mir zugänglich ist, also create, schöpfen, aus dem, was ich ausdrücken kann. Das ist meist einfach. Vor allem nach der, also auf die Nüsse.
Danke.
Danke.
Genau.
Ich möchte nur eine kurze Frage in den Raum stellen. Ist es eine Anmaßung, wenn wir uns nur als Mensch kreativ bezeichnen dürfen, oder kann man das auch anwenden in der Tierwelt zum Beispiel, um eine Futterquelle zu finden oder ähnliche Dinge?
Ich denke schon. Also, ich möchte nicht für die Hunde oder für uns sprechen. Also, aber ich unbedingt, unbedingt. Okay, genau. 20.56 Uhr. Dann. Jetzt kommt der Flow.
Ja, das war ein recht gutes Stichwort, weil eigentlich die Kreativität, wenn man es jetzt biologisch sieht, ist ja nichts anderes als mehr oder weniger, wir haben vorher gesagt, diese Ziellosigkeit. Die Mutationen in der Natur sind im Prinzip ja auch ziellos. Ja? Die umgebenden Bedingungen sind es, die es dann ausselektieren. Der Hai ist seit, weiß ich nicht, 400 Millionen Jahren in etwa gleich. Und daraus könnte man eigentlich auch folgern, die Kreativität ist insofern wichtig bei uns, weil es uns einfach als Gesellschaft eine Möglichkeit gibt, mit den Bedingungen, die wir jetzt haben, die sich einfach schnell ändern, auch umzugehen. Ja. Also würde ich schon sagen, ist ein ganz gutes Beispiel mit der Tierwelt.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier sind. Ich danke Ihnen sehr fürs in den Austausch sein dürfen. Das wollen wir hier weiter pflegen. Und hoffe, dass ich Sie nicht zu sehr gelangweilt habe. Zum Schluss John Cage. Na, zum Schluss spüre ich ein kleines Stück Flöte, weil es ist halt, wenn das schon da liegt. Einige Regeln und Hinweise für Schüler und Lehrer oder für irgendjemand anderen von John Cage. Regel 1, finde einen Platz, an dem du vertraust, und dann versuch ihm für eine Weile zu vertrauen. Ich lese jetzt nicht alle vor. Regel 4, betrachte alles als ein Experiment. Regel 6, es gibt keine Fehler, es gibt kein richtig oder falsch, es gibt nur das Erschaffen. Regel 7, die einzige Regel ist, arbeite. Wenn du arbeitest, wird es zu etwas führen. Es sind immer die Leute, die all die Arbeit machen, die sich durchsetzen. Du kannst die Fans betrügen, aber nicht die Spieler. Versuche nicht, etwas zu kreieren und gleichzeitig zu analysieren. Das finde ich auch sehr. Das sind zwei verschiedene Prozesse, sagt Cage. Regel 9, ganz wichtig, sei glücklich, wann immer du kannst, hab Spaß. Es ist einfacher, als du glaubst. Regel 10, wir brechen alle Regeln, auch unsere eigenen. Und wie machen wir das? Indem wir viel Raum für unbekannte Faktoren lassen. Hinweise, sei immer unterwegs, komme von und gehe zu allem Möglichen, gehe immer in den Unterricht, lese alles, was du finden kannst. Guck Filme häufig und sorgfältig, speichere alles, es kann dir später nützlich sein. Und jetzt noch ein Stück Vivaldi, der ist ja heute schon gefallen. Jean-Jacques Rousseau, ein großer Denker, der in seiner Urmission Musiker war, hat 1775 das Geigenkonzert La Primavera, also den Frühling aus den vier Jahreszeiten für Flöte Solo, 50 Jahre nach dem Entstehen bearbeitet. Wie Sie vielleicht wissen, den vivaldischen Jahreszeiten liegen Sonette, Gedichte, ein Programm, sozusagen ist es ein Programmmusik. Und im, also den Frühling hat er für Flöte Solo bearbeitet. Und ich spiele jetzt sozusagen als Schlaflied oder als Nachhauseweglied noch das Largo aus der Bearbeitung von Rousseau von 1775. Da ist der, liegt der Schäfer, ich habe das Gedicht natürlich jetzt nicht auswendig im Kopf, bei seiner Herde. Das Einzige, was fehlt im Original, es fehlt natürlich einiges, weil so Hester fehlt, sozusagen, aber die Solostimme, das ist im Basso Continuo der bellt der Hund. Also die Schäfermelodie und gleichzeitig bellen, das kann ich noch nicht. Ich könnte es versuchen, aber wenn Sie das im Ohr hören, Sie können gern mitbellen. Ja, vielen Dank. Auch eine kreative Lösung, meine Holzflöte, ich spiele normalerweise Holzflöte, da geht irgendwo die Luft aus, wenn die Heizungen, wo es nicht soll. Was muss ich tun? Ich habe sozusagen meine Silberflöte mit einem Holzkopf zusammengebaut, um spielen zu können. Ne? Auch eine Art von Kreativität.